Das Thema der heutigen Einleitung hat mich schon lange beschäftigt. Es geht um Feuer in seinen verschiedenen Bedeutungen in der Bibel. Wir haben ja zum Beispiel solche Sachen wie Feuer fiel vom Himmel oder unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, ins Feuer geworfen. Mit Feuer taufen. Und zwar geht es heute um den Text in Matthäus 3, die Verse 10 bis 12. Matthäus 3, Verse 10 bis 12, um den Zusammenhang herzustellen, dann ab Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Jetzt unser Text. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wir sehen also, in diesem Text taucht dreimal das Wort Feuer auf und jeweils in unterschiedlichen Bedeutungen. Einmal im Vers 10, ins Feuer geworfen. Vers 11, Feuer taufen oder mit Feuer taufen. Und Vers 12, verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir einfach uns mal mit dem Wort Feuer beschäftigen, beziehungsweise wie und in welchem Zusammenhang taucht es denn überhaupt in der Bibel auf. Ich fange mal ganz einfach an, und zwar mit der Definition laut Wikipedia. Das Feuer bezeichnet die sichtbare Erscheinung einer Verbrennung unter Abgabe von Wärme und Licht, wobei ein Feuer, je nachdem, als Flamme oder als Glut auftreten kann, je nachdem, welcher Stoff brennt. Voraussetzung für das Entstehen und das Aufrechterhalten eines Feuers sind vier Dinge. Ein brennbarer Stoff, Lauerstoff und die Mindesttemperatur für die Verbrennung, also die Entzündungstemperatur und das richtige Mengenverhältnis von verbrennbarem Stoff und Sauerstoff. Das klingt doch schon mal ganz interessant. Ja, welche Rolle spielt das Feuer im alten Israel? Es wird auf unterschiedliche Art und Weise in Verbindung mit Gott gebracht. Das Feuer begegnet uns im Opferdienst als Begleiterscheinung Gottes und im übertragenen Sinne als Metapher, also als Wort in Bildern. Und wenn wir hören den Begriff Feuer, da haben wir auch gleich zwei unterschiedliche Vorstellungen. Denn das Feuer hat ja unterschiedliche Wirkungen. Es kann zum Nutzen, aber auch zum Schaden sein. Es kann sogar großen Schaden anrichten. Es ist also wichtig, dass das Feuer unter Kontrolle ist, durch Begrenzungen oder durch das Eingreifen des Menschen, entsprechende Konstruktionen. Dann ist es nützlich. Aber es reicht leider schon Unachtsamkeit, dass das Feuer außer Kontrolle kommt oder sogar bewusst eingesetzt wird, durch die zerstörerische Wirkung von Menschenhand. Aber Es kann auch entstehen durch Naturgewalten, durch Blitzschlag, extreme Sonnenhitze, zum Beispiel Waldbrände. Da steht doch im Psalm 83, Vers 15, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie eine Flamme, welche die Berge versenkt. Wir wissen ja, in den letzten Jahren gab es viele, viele Waldbrände. Ja, das Feuer ist nützlich. Selbst ein König, der König Joachim, der besaß ein sogenanntes Kohlenbecken. Und vermutlich aus Metall, denn im Winter wurde es ja wohl, ja. Also können wir sagen, das war damals die Wärmequelle oder der Ofen. Dann haben wir Feuer zum Braten, zum Backen, zum Kochen. Ist auch sehr schön dargestellt in Jesaja 44, Vers 15 bis 17. Da steht, keiner nimmt es sich zu Herzen. Da ist weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich sagte, ich habe einen Teil mit Feuer verbrannt und über seiner Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Also so die typischen Verwendungen. Dann haben wir Feuer im Handwerk, benutzt zum Brennen, zum Ziegeln zum Beispiel. 1. Mose 11, Vers 3. Sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Oder zum Herstellen von Waffen im Schmiedefeuer oder zum Reinigen von Metallen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Jesaja 54, Vers 16. Nur das Gold und das Silber, das Erz, das Eisen, das Zinn und das Blei, alles, was das Feuer aushält, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Und es wird rein sein, nur muss es mit dem Reinigungswasser entsündigt werden. Aber alles, was das Feuer nicht aushält, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Hier ist einmal die Reinigung des Silbers und des Goldes durch die Hitze des Feuers, aber zum anderen klingt ja auch ein Gedanke des Gerichts an. Ganz wichtige Erscheinung, als der Herr dem Mose begegnet, das Feuer im Dornbusch, das niemals verbrennt. Und so könnten wir die Sache weiter fortsetzen. Wir haben Feuer in Form von Gotteserscheinungen. Und zwar im 5. Mose 4, Vers 11. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Ein mächtiges Bild für das Erscheinen Gottes. Und wir haben sogenannte Bildworte, wo es auch um die unterschiedlichen Auswirkungen des Feuers geht. Zum Beispiel das Wort des Herrn, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, 29. Selbst die Kraft des Wortes, die so stark ist, dass selbst die Verbrennung einer Schriftrolle durch den am Kohlebecken sitzenden König Joachim es nicht vernichten kann, so steht es in Jeremia 36. Ja, und Leidenschaften, menschliche Leidenschaften werden auch gerne mit dem Feuer verglichen. Feurige Lippen zum Beispiel, erhitzende Wirkung des Weines. Dann, wie schon gesagt, das Gericht Feuer vom Himmel, aber auch Gottes Zorn. Gut, ich möchte mal hier das nicht weiter ausführen, denn wir wollen doch noch zum Text kommen. Es geht los mit dem Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes der Täufer bringt hier eine endzeitliche Botschaft, die aus drei Teilen besteht. Sie beginnt mit dem endzeitlichen Bild und endet mit dem endzeitlichen Bild. Also einmal Vers 10 und einmal Vers 12. Und dazwischen kündigt Johannes eine Person an, mit der er sich keineswegs messen kann, die aber in ihrem Wirken nicht ganz ungleich ist. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. An die Wurzel, das schließt den Stamm mit ein. Wie beim normalen Baumfällen wird die Axt oberhalb der Wurzel angelegt. Und in diesem Bild könnten wir uns vorstellen, einen Obsthain oder eine Obstplantage. Also dort stehen mehrere Bäume. In dem Fall also Obstbäume, die Frucht tragen, und zwar edle, und andere nicht. Und der Holzfäller wird aber nicht erwähnt, denn der Gedanke an das Gericht wird durch die Axt in das Bewusstsein gerückt. Und wir erkennen, dass das Gericht unmittelbar bevorsteht. Die Axt ist schon angelegt. Dem Propheten steht das Gericht unmittelbar vor Augen. Und Bäume, das wissen wir, haben Symbolkraft auch in der Bibel. Und zwar, sie stehen für eine Nation, für ein Volk. Und wenn wir den Kontext betrachten, ist hier ganz offensichtlich das Volk Israels gemeint, dessen Besitzer natürlich Gott ist. Kommen wir zum dritten Teil der Botschaft. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Man beachte zweimal seine Tenne und seinen Weizen. Auch wieder eine eindeutig endzeitliche Schilderung. Die Erntezeit besteht bevor. Dem Propheten steht das Bild so unmittelbar vor Augen, dass es so darstellt, als wenn das Dreschen bereits geschehen ist. Die im Vers 11 erwähnte Person, wir wissen, es ist niemand anders als unser Herr Jesus Christus, steht bereit, einen Schlussakt zu vollziehen. Dieser Akt ist aber noch zukünftig gedacht. Wir wissen aber, wir leben in den letzten Tagen und der Zeitpunkt der Ernte dürfte nicht mehr allzu weit sein. Im Text ist die Rede von einer Wurfschaufel oder Wurfschaufel. Eine Wurfschaufel ist eine kleine Schaufel, darauf wurde der Weizen gebracht und in die Luft geworfen. Und da ja die Spreu leichter ist, bläst der Wind sozusagen die Spreu weg. Und dieses Werkzeug ist auch symbolisch in Verbindung mit den Gerichten Gottes gebracht. Die Israeliten werden gleichsam als Weizen und als Spreu, mit Weizen und mit Spreu verglichen. Und Johannes der Täufer fragt gleichsam, wollt ihr wie Weizen sein? Weizen in seine Scheune, sein Weizen in seine Scheune kommen? Oder wollt ihr wie die Spreu ins Feuer? Ihr dürft wählen, aber die Erntezeit ist da. Der Messias kommt. Der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Diesmal nicht als Erlöser, sondern als König in Macht und Herrlichkeit. Es wird Rechenschaft gefordert. Die vollständige Säuberung, und er wird seine Tenne gründlich reinigen, gibt zu verstehen, dass kein einziger Mensch aus dieser Sichtung ausgenommen sein wird. Die Szene ist so lebendig, dass sie einen tiefen Eindruck auf das Gewissen des Menschen hinterlässt. Hinterlässt sie auch einen tiefen Eindruck auf dein Gewissen, lieber Zuhörer? Es gibt entweder Rettung oder Gericht. Wie willst du dem Herrn Jesus begegnen? Als Retter oder als Richter? Kommen wir zur mittleren Botschaft. Im mittleren Teil, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Johannes erklärt hier seine Aufgabe. Er ist gekommen als Herold, um auf den Herrn Jesus hinzuweisen und die Menschen zur Buße zu führen, das heißt vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Er taufte die Menschen im Jordan durch Untertauchen. Das ist auch eine sogenannte Wasserbestattung. Da meldet sich einer an, der ihm vollkommen überlegen ist. Mit seinem Handeln kommt die letzte Wirklichkeit. Auch der Kommende wird taufen, jedoch in ein anderes Element. Zunächst ist vom Heiligen Geist die Rede, dann redet die Schrift von Feuertaufe. In der Mengeübersetzung heißt es sogar so, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ja, und hier beginnen die Schwierigkeiten. Denn die Taufe mit dem Heiligen Geist ist etwas anderes als die Feuertaufe. Und trotzdem stehen beide ziemlich dicht beieinander. Wenn man es oberflächlich betrachtet, könnte man meinen, dass beide im zeitlichen Zusammenhang stehen. Es ist aber nicht so. Also muss es eine Erklärung geben. Wenn wir die Verse 11 und 12 betrachten, dann sehen wir, dass die sehr eng miteinander verbunden sind. Dass also nach dem Vers, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen, es sofort weitergeht, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine. Also das ist eine sehr enge Verbindung. Wenn wir den Text insgesamt betrachten, ist es eine ernste Warnung an die unaufrichtigen Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten des damaligen Israel. Also könnte man auch sagen, zwei Bilder, zwei Möglichkeiten. Jetzt ergibt sich aber die Frage, warum stehen dann diese beiden Worte in der gleichen Zeile? Und da hilft uns vielleicht Matthäus 11 weiter. Und zwar ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken hörte, von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist schon erstaunlich, dass das der Johannes sagt, der doch den Herrn Jesus angekündigt hat, der doch eigentlich weiß, wer er ist. Und man könnte meinen, oberflächlich betrachtet, vielleicht bekommt er jetzt Zweifel. Aber wir werden sehen, dass das nicht so ist. Sondern es hat einen anderen Grund. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Woran erinnert uns dieses Wort? Jesaja 35, da steht es auch. Und zwar 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Matthäus 13, Vers 57. Sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Ja, an Jesus Christus nimmt die Welt Anstoß, weil er anders handelt und anders denkt als die Welt es erwartet. Es geht weiter. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Ein Schilfrohr, das hin und her bewegt wird vom Wind? Meint ihr, dass der Johannes einfach so gekommen ist? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Bekanntlich trug Johannes ein Kleid aus Kamelhaar. Also recht einfach. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn Johannes wurde ja selbst angekündigt in der Heiligen Schrift. Also ist er ein Prophet, der die Prophetie selbst erfüllt. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, sieh, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Maleachi 3. Ab Vers 1. Sieh, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Seht ihr, wie er sich die Schrift erfüllt, angekündigt in diesem Vers? So weit jetzt Matthäus 11. Es steht ja immer noch die Frage, warum beide. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Weissagungen im Alten Testament nicht immer angeben, dass das Kommen des Herrn, also als der Herr Jesus das erste Mal auf der Erde war, und das zweite Kommen in Herrlichkeit zum Gericht, dass da ein wesentlicher Zeitunterschied besteht. Und das erklärt auch, warum der Johannes hier so unsicher geworden ist. Weil er nicht wusste, dass der Herr Jesus ein zweites Mal kommen wird. Das heißt, er erwartete im Prinzip schon das Gericht. Er meinte, danach käme dann das Gericht. Also erst der Heilige Geist für die Menschen, die Buße tun und bereit sind, umzukehren, und danach das Gericht. Und deswegen stehen beide Worte auch so dicht beieinander. Weil es geht letzten Endes um beides. Wir können also sagen, Johannes hat mit allem Ernst zur Rückkehr Israels zu Gott gerufen. Und aufgrund dessen, dass eben beide Ereignisse, einmal der Heilige Geist, die Ausgießung des Heiligen, die Rettungstaufe im Heiligen Geist und die Feuertaufe im Gericht, das war ja noch nicht bekannt, und deswegen sagt er das so. Er erkannte nicht den Plan Gottes, dass die Aufgaben, also dass der Herr in zwei Zeitetappen kommt. Das Feuer ist in dem Fall das Gericht, die Scheune für Korn, die Taufe im Geist, die Rettung. Die Weichen werden an Jesus Christus gestellt. An ihm entscheidet sich das ewige Los. Nicht nur eines Israeliten, sondern eines jeden Menschen auf der Welt. Vom Anfang der Menschheit bis jetzt.